Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis. Ganz am Ende der Folge, also nach dem Abspannen, habe ich dieses Mal noch Outtakes für euch. Falls ihr mal wissen wollt, was alles schiefgegangen ist beim Einsprechen. Aber nun geht's mit der Folge los. Triggerwarnung. In der heutigen Folge werden teils verstörende Fakten medizinischer Abgründe thematisiert. Empfindsame Hörer sollten daher besonders aufmerksam zuhören, damit sie medizinische Fachtermini wie Fußschweiß und Peniseinklemmung nicht mehr aus der Bahn werfen. Und noch etwas. Die heutige Folge beinhaltet keine Therapie- oder Handlungsanweisungen. Solltet ihr eines der hier besprochenen medizinischen Probleme haben, sucht bitte einen Arzt eures Vertrauens auf. Vorzugsweise einen mit einem Arztkittel voller Krimskrams in den Kitteltaschen. Und jetzt wünsche ich euch möglichst wenig Spaß bei der heutigen Folge. Denn es geht um ausgesprochen ernstzunehmende medizinische Fragestellungen. Was ist schon die Immuntherapie gegen Krebs? Was die robotergestützte Schlüssellochchirurgie im Gehirn? Was die Dekodierung des menschlichen Genoms oder die mRNA-Vakzinologie? All das, sicher von gewisser Relevanz. Doch wahre medizinische Fortschritte offenbaren sich nicht allein im sterilen Licht des Operationssaals oder unter dem Rasterelektronenmikroskop. Sie zeigen sich dort, wo die Wissenschaft auf das pralle Leben trifft und echte Probleme nach Lösungen schreien. Denn nicht die großen, spektakulären Therapien prägen unser Dasein. Es sind die kleinen, oft übersehenen Fragen, die uns wirklich umtreiben. Fragen, für die sich in den ehrwürdigen Hallen der akademischen Forschung nur wenige zuständig fühlen. Doch es gibt sie, die Mutigen, die Neugierigen, die Konsequenzforscher. Sie betreten jene Felder, die andere meiden, aus Scham, aus Bequemlichkeit oder aus schlichtem Mangel an visionärer Kraft. Diese Folge ist Ihnen gewidmet, den Frauen und Männern der Wissenschaft, die sich nicht zu schade sind, 10 getragene Socken 5 Stunden lang in einem Reifungsapparat zu belassen, einer Art Inkubator, um der wartenden Welt zu sagen, so riecht Isovaleriansäure. Den Notfallmedizinern, die unerschütterlich das klinische Management intimer Reißverschlussverletzungen standardisiert haben. Jenen Pionieren, die über Jahre hinweg der Frage nachgingen, ob Achterbahnfahrten Nierensteine mobilisieren oder Nasenbluten durch gepökeltes Schweinefleisch gestillt werden kann. Dies sind keine Randnotizen der Forschung, dies sind Meilensteine. Erkenntnisse, die nicht nur das Leben erklären, sondern Leben retten. Denn wer jemals seine Nase in eine pubertäre Fußballumkleidekabine gehalten hat und beim Rückwärtstaumeln in den Sockenhaufen gestürzt ist, der wird jede bahnbrechende Studie zum Fußgeruch zu schätzen wissen. Diese Podcast-Folge hebt den immer schon hohen Anspruch an sich selbst auf ein neues journalistisches Level. Wir werden gemeinsam eine Welt betreten, in der Wissenschaft und akademische Exzellenz verschmelzen. Eine Welt, in der jeder Reißverschluss ein Risiko, jeder Arztkittel ein Datenfeld und einige stinkende Füße ein ausreichendes N für ein medizinisches Experiment darstellen. Lehnt euch zurück. Wir beginnen dort, wo andere den Blick und die Nase abwenden, im Minenfeld der hochseriösen medizinischen Studienlage. Willkommen zu Geschichten der Medizin, dem Podcast über medizinische Schicksale, historische Wendepunkte und spektakuläre Fälle. Ich bin Kerstin, Ärztin und Erzählerin. Lasst uns gemeinsam auf eine Reise gehen, durch Seuchen, Entdeckungen und dramatische Diagnosen. Mal weltbewegend, mal ganz persönlich. Immer medizinisch. Immer spannend. Wissenschaft am Rande des Wahnsinns. Studien, die keiner braucht, aber alle lieben. Liebe Leute, was ihr heute hören werdet, ist nichts Geringeres als eine medizinische Sensation. Eine Studie von solcher Tragweite, dass man sich fragt, wie die Welt vorher überhaupt funktionieren konnte. Eine Untersuchung, die mit Recht zu den ganz großen wissenschaftlichen Meilensteinen des 20. Jahrhunderts zählt. Irgendwo zwischen Penicillin und DNA-Entschlüsselung. Die Rede ist natürlich von der berühmten japanischen Sockengeruchsstudie aus dem Jahr 1992. Ihr glaubt, das sei ein Witz? Oh nein, diese Forschung ist echt und sie riecht nach Revolution. Wir schreiben das Jahr 1992. Die Menschheit steht vor großen Herausforderungen. Der Kalte Krieg ist vorbei, das Internet klopft an die Tür. Und in einem Labor des Shiseido Research Center in Yokohama, Japan, herrscht stille Konzentration. 6 Forscher haben sich einer Mission verschrieben, die so mutig wie olfaktorisch riskant ist. Sie wollen die chemische Ursache von Fußgeruch entschlüsseln. Die Welt hat Fragen. Sie liefern Antworten. Genauer, chemische Formeln. Doch bevor die Forschung beginnt, braucht es Freiwillige, wackere Männer, 5 an der Zahl, deren Füße offenbar imstande sind, binnen Minuten aus Baumwolle ein biologisches Kampfmittel zu machen. Ebenso 5 Herren der geruchlosen Kategorie als Kontrollgruppe. Sie alle werden gebeten, sich sportlich zu betätigen. Man stelle sich das bitte bildlich vor. Und anschließend im Dienste der Wissenschaft ihre Socken auszuziehen. Doch damit nicht genug. Die Socken werden nicht etwa diskret entsorgt oder tiefgefroren. Nein, sie werden liebevoll, fast feierlich, 5 Stunden lang in einem streng temperierten Inkubationsapparat gereift. Eine Art aromatische Käseplatte aus Polyester und Schweiß. Der Ausdruck Sockenauszug wird geboren. Der nächste Akt dieser tragisch-komischen Farce. 10 unerschrockene Testpersonen, keine Profis, sondern ganz normale Menschen mit Nasen, müssen nun die olfaktorischen Resultate bewerten. Riecht das nach Achsel? Nach Käse? Nach Fuß? Oder gar nach dem Wahnsinn der Forschung? Parallel dazu arbeitet das Team mit Gaschromatographen und Massenspektrometern, um die chemischen Hauptdarsteller dieses Geruchstheaters zu identifizieren. Heraus kommt unter anderem Essigsäure, Buttersäure und als olfaktorischer Bösewicht schlechthin Isovaleriansäure. Ein Molekül, das in der Welt des Fußgeruchs den Oscar für Lebenswerk erhalten sollte. Und jetzt wird's beinahe philosophisch. Die Wissenschaftler stellten fest, dass Menschen, die denken, sie hätten Fußgeruch, tatsächlich auch die höchsten Konzentrationen dieser Duftmoleküle aufweisen. Wahrnehmung und Realität im seltenen Gleichklang. Ein Triumph der Selbsterkenntnis. Oder wie man es auch ausdrücken könnte, wer stinkt, weiß es halt auch. Für diesen Erkenntnisgewinn erhält das Team den IG-Nobelpreis für Medizin 1992. Die Jury lobte die Studie dafür, dass sie zuerst zum Lachen, dann zum Nachdenken anrege. Und ja, man lacht, aber man denkt auch, wie viele Socken mussten dafür leiden? Vielleicht liegt in dieser Forschung mehr Wahrheit, als man zugeben möchte. Vielleicht sind es nicht die großen Pandemien, die uns definieren, sondern die kleinen Düfte des Alltags. Vielleicht beginnt Hygiene und Wissenschaft wirklich am Fuß. In diesem Sinne, zieht eure Schuhe aus atmet tief durch und denkt an die Helden von Yokohama, Wissenschaftler, die dort forschen, wo andere wegschnüffeln. Doch es sind nicht nur Socken, an denen große medizinische Erkenntnis hängt. Mitunter genügt ein Blick auf etwas scheinbar Banales, sagen wir die Kitteltasche eines Arztes. Was trägt der medizinische Halbgott in Weiß dort eigentlich mit sich herum? Einen Reflexhammer? Einen Kugelschreiber? Oder vielleicht ein Stück alten Keks, der seit dem Physikum mitreißt? Auch hier wurde geforscht, gründlich, systematisch und wie immer in dieser Folge mit erschütternden Resultaten. Es gibt Erkenntnisse, die verändern das Gesicht der Heilkunde. Die Einführung des Antibiotikums, die sterile Chirurgie, die Drei-Phasen-Strategie der randomisierten klinischen Studie. Und dann gibt es Studien, die still und unbemerkt eine tektonische Verschiebung im Verständnis ärztlicher Verantwortung markieren. Eine dieser Studien wird in der Woche vor Weihnachten in der ehrwürdigen Royal Infirmary von Edinburgh durchgeführt. Dort, im Epizentrum medizinischer Denkkunst, wagt ein Team das Undenkbare. Sie wiegen die Kitteltaschen von Ärztinnen und Ärzten. Nicht symbolisch, nicht metaphorisch, sondern ganz konkret mit einer Handfederwaage. Denn eine uralte Frage schwebt über dem klinischen Alltag. Wie viel wiegt medizinische Verantwortung und kann man sie messen? Gramm für Gramm? Stethoskop für Stethoskop? Reflexhammer für Reflexhammer? Kaugummipapier für Kaugummipapier? Die Ergebnisse dieser bahnbrechenden Erhebung sind eindeutig. Je jünger ein Arzt, desto schwerer sein Kittel. Je erfahrener, desto leerer die Tasche. Ein Zusammenhang, der sich in einer multiplen Regressionsanalyse mit erschütternder Signifikanz manifestierte. Für die Eingeweihten P gleich 0,002. In Zahlen. Der schwerste Kittel wiegt 3,5 Kilogramm. Sein Träger ist ein junger Assistenzarzt, mitten in der nervenaufreibenden Phase der Facharztausbildung. Und was trägt er mit sich? Seinen Reflexhammer, seine Spaltlampe, ein Notfallhandbuch und vermutlich die überdimensionierte Last der Selbstdarstellung. Im Kontrast dazu der Oberarzt. Nicht nur braungebrannt, sondern auch schlank im Mantel. Ausgerüstet lediglich mit einem Füllfederhalter und einem Stethoskop. Zeichen klinischer Souveränität, fast asketischer Überlegenheit. Hier manifestiert sich nicht Nachlässigkeit, sondern die Reduktion aufs Wesentliche. Klinische Zen-Ästhetik. Diese Studie, durchgeführt mit 49 Ärztinnen und Ärzten, zeigt jedoch noch mehr. Zwischen den Fächern Allgemeinmedizin und Chirurgie gibt es keinen signifikanten Gewichtsunterschied. Das Problem ist kein spezielles, sondern ein systemisches. Nur eines scheint wirklich erleichternd zu wirken: das Voranschreiten auf der klinischen Karriereleiter. Diese Forschung, ein Musterbeispiel kitteltiefen Engagements, verdient höchste Anerkennung. Nicht zuletzt für ihren praktischen Erkenntnisgewinn. Irgendwann, so die logische Prognose, erreichen Ärztinnen und Ärzte eine Phase, in der das Wissen nicht länger in den Taschen, sondern im Kopf getragen wird. Doch wie zuverlässig ist dieses Wissen, wenn seine Repräsentation, der weiße Kittel, selbst zur manipulativen Hülle wird? Hier setzt die zweite, nicht minder bedeutende Studie an. In Philadelphia untersuchten Forscher, ob das Tragen des weißen Kittels allein die Teilnahmebereitschaft von Probanden an medizinischen Studien beeinflusst. Die Resultate? Ambivalent, aber verstörend. Ein Interviewer, nennen wir ihn Interviewer 2, trägt überdurchschnittlich häufig einen weißen Kittel und erreicht signifikant höhere Teilnahmequoten. 91% versus 79%. Ein Effekt? Ein Artefakt? Eine Manipulation? Die Studie ist zu klein, um klare Aussagen zu treffen, und dennoch zu groß, um sie zu ignorieren. Denn was ist, wenn der weiße Kittel, Symbol der medizinischen Aufklärung, in Wahrheit ein Werkzeug unterschwelliger Einflussnahme ist? Die Ethikkommissionen sind gewarnt. Doch der Kittel bleibt an. Aus Hygienegründen, wie die Träger standhaft behaupten. Nun, vielleicht haben sie die Studienlage nicht ganz im Blick. Dazu kann ich nur sagen, Finger weg von versifften Arztkitteln. Unterhosen werden im Schnitt wohl häufiger gewechselt als die Kittel der Götter in angeschmuddeltem Weiß. Das wäre doch auch ein Thema für eine tiefschürfende Studie. Was bleibt, ist ein medizinphilosophischer Befund von epochaler Tiefe. Der Arztkittel ist nicht nur Schutzkleidung, er ist Statussymbol, Werkzeugkasten, Vertrauensverstärker und psychologische Projektionsfläche zugleich. Sein Gewicht ist klinometrisch erfassbar, seine Wirkung nicht. Und so ziehen wir das Fazit dieser doppelten Pionierleistung. Der Kittel wiegt schwer, in Gramm und in Bedeutung. Und sein Träger? Der trägt nicht nur Verantwortung, sondern auch eine 3,5 Kilo Metapher. Doch genug der klinischen Kitteltaschen und ihrer semantischen Schwere. Wer glaubt, damit sei das Ende medizinischer Erhabenheit erreicht, irrt gewaltig. Denn wir stehen erst am Anfang einer Reise, nicht durch Blutbahnen der modernen Medizin, sondern durch ihre verborgenen Kavernen, ihre dunklen Pforten, ihre rektalen Ruhmeshallen. Es folgt ein Kapitel, das nicht nur die Geschichtsbücher der Chirurgie erschütterte, sondern auch den Hof von Versailles. Bereitet euch auf ein Sakrileg vor, auf ein Tabu, auf ein chirurgisches Frühwerk des Absolutismus, den königlichen Hintern. Was ist schon die erste Operation am offenen Herzen gegen die systematische Behandlung perianaler Fisteln? Was sind Robotik, künstliche Intelligenz und personalisierte Medizin gegen den einen, den ersten, den unvergesslichen Triumph der Proktologie, die Heilung des königlichen Hinterns? Wir schreiben das Jahr 1686. In Versailles residiert der mächtigste Mann Europas, Ludwig XIV., der Sonnenkönig. Er hat ganz Frankreich unter seinem Zepter, ganz Europa in Atem und eine Fistel am Hintern. Regere imperio populos difficile est, se cedere cum fistula impossibilius. Es ist schwer, über Völker zu herrschen, aber mit einer Fistel zu sitzen ist unmöglich. Angeblich Cicero, eventuell aber auch Tante Erna nach vielen Quiz-Sendungen. Doch bevor wir in medias res gehen. Diagnoseinfo. Ein Analabzess ist ein eitriger Entzündungsherd in der Nähe des Afters. Schmerzhaft, druckempfindlich, oft mit Fieber. Er entsteht meist durch eine verstopfte Drüse. Wenn sich der Eiter nach außen entleert und dabei einen kleinen Gang bildet, nennt man das eine Analfistel. Eine Art unterirdischer Verbindungstunnel zwischen Darm und Haut. Und wie behandelt man das? In der Regel chirurgisch. Abszess aufschneiden, Fistel entfernen oder entlasten. Ohne Behandlung bleibt es unschön. Und jetzt zu unserer wegweisenden Fallstudie. Ein zunächst unauffälliger Knoten, zwei Finger breit vom königlichen Ausgang entfernt. Kein Schmerz, kein Pulsieren, die Ärzte entspannt. Die Diagnose. Schwankend zwischen Hämorrhoide, Tumor, göttlicher Prüfung und Erhitzung durch die Lebenssäfte. Es folgen Therapieversuche von großem alchemistischen Ehrgeiz. Kompressen mit Zucker, Kräutern, Rosen in Rotwein. Es wird punktiert, eingerieben, eingeführt, abgeführt. Doch der Abszess wächst und mit ihm die Laune des Königs. Bergab. Der Sonnenkönig, ansonsten schillernder Mittelpunkt höfischer Inszenierung, flüchtet sich in seine Gemächer. Reiten? Unmöglich. Hofhalten? Nur noch im Liegen. Sänftentransport? Ja, aber mit Kissen unterm Hintern. Als aus dem Abszess eine Fistel wird, schlagen die Ärzte ganz 17. Jahrhundert mit glühendem Eisen zurück. Die Schmerzen? Episch. Die Wirkung? Symbolisch. Die königliche Gesäßöffnung entwickelt sich zum medizinischen Kulminationspunkt des Ancien Regime. Jetzt müssen andere als richtige Ärzte ran. Die Chirurgen. Die haben zu dieser Zeit einen unterirdischen Ruf. In der Welt der höfischen Medizin des 17. Jahrhunderts sind Chirurgen nur Handwerker. Sie sägen, schneiden, nähen, aber bitte unter dem akademischen Radar. Daher gilt die größte Geheimhaltungsstufe. Der Operateur der Stunde ist Charles François Felix, königlicher Chirurg, handverlesen, höfisch loyal, aber völlig unerfahren im Schneiden am königlichen Sitzfleisch. Also gibt es Testläufe. Versuchspatienten aus dem Armenhospital, wer auch sonst. Die Erfolgsrate marginal, die Öffentlichkeitsarbeit null, die Bestattung der Verstorbenen geräuschlos bei Sonnenaufgang. Und dann die Innovation, das Bisturi Royal, ein eigens entwickeltes Silberskalpell mit aristokratischem Schwung, wie ein Rapier für den After. Am 18. November 1686 geht es zur Sache, also zum Hintern. Ort der Tat, das königliche Schlafzimmer. Und jeder, der schon einmal in den zweifelhaften Genuss einer Darmspiegelung gekommen ist, nun ja, den Rest könnt ihr euch denken. Der selbstverliebte Sonnenkönig liegt allerdings bäuchlings, Beine gespreizt, Kissen unter dem Becken. Was für ein Anblick. Als Anästhesie gibt es vielleicht ein aufmunterndes Wort. 3 Stunden dauert die Prozedur. Kommentare des Patienten, 2-mal, Mon Dieu. Kommentar der Nachwelt, chirurgischer Meilenstein. Die Operation gelingt, die Fistel weicht. Der König ist geheilt. Schon 2 Tage nach der Operation ist Ludwig XIV. Wieder präsent. Er hält Hof, lässt sich feiern, singt, gestikuliert. Teils noch im Bett, teils schon auf den Beinen. Hauptsache zurück im königlichen Rampenlicht. Die Kunde verbreitet sich rasch. Der König wurde am Hintern operiert. Das Echo in Versailles, Enthusiasmus. Adlige melden sich zur Operation. Egal ob mit Fistel oder ohne. Es ist die erste dokumentierte Modewelle in der Proktologiegeschichte. Der Chirurg Felix wird geadelt, beschenkt, mit Palästen bedacht. Ein Durchbruch für die Zunft der Schneider mit Skalpell. Die Chirurgie, lange nur die Stiefschwester der akademischen Medizin, rückt ins Zentrum. Paris wird zur Metropole des operativen Denkens. Die Königshinternfistel, sie wird zur Benchmark für medizinischen Fortschritt. Und wie so oft zeigt sich, große Medizin beginnt nicht immer am offenen Herzen, manchmal auch etwas tiefer. Wenn ihr mal im Musée d'Histoire de la Médecine steht, werft einen Blick auf das elegante silberne Skalpell mit der sanft geschwungenen Klinge. Es ist nicht einfach nur ein Instrument. Es ist ein Symbol für Mut und Innovation und für die tiefgreifende Erkenntnis, dass der Weg zur modernen Medizin manchmal am königlichen Hinterausgang beginnt. Ludwig XIV. Hat nicht umsonst gelitten. Werbung. Falls euch Geschichten der Medizin gefällt, schaut gern auch auf Amazon vorbei. Dort findet ihr mein Buch mit dem Titel »Das ist nicht mein Kind«. Und falls ihr es gelesen habt, eine Bewertung oder Rezension hilft mir sehr, weitererzählen zu können. Den Link findet ihr in den Shownotes. Doch nicht nur Könige schreiten in die medizinischen Annalen ein. Jahrhunderte später droht auch im Reihenhausflur medizinisches Ungemach. Als Kind gab es Momente, die sich unauslöschlich in mein Gedächtnis eingebrannt haben. Einer davon, mein Vater, ein angesehener Universitätsprofessor, läuft unter Stöhnen mit einer Wasserflasche in der Hand die Treppe unseres Reihenhauses rauf und runter. Immer wieder. Hoch, runter, hoch, runter. Wir Kinder zogen uns flüsternd ins Nebenzimmer zurück, denn in dieser Phase war mein Vater nicht ansprechbar. Hätte er damals schon von einer Studie gewusst, die Jahrzehnte später erscheinen würde, seine Schmerzen wären womöglich wie weggeblasen gewesen, und wir Kinder hätten uns vor Vergnügen kringelig gelacht. Die Rede ist von Nierensteinen. Wer mal einen gehabt hat, der sagt, es sei wie eine Geburt, nur schlimmer. Höchstwahrscheinlich stammt dieses Zitat von Männern. Wie dem auch sei, ein scharfkantiger, kristalliner, kleiner oder weniger kleiner Stein will raus. Durch zwei enge Röhren. Von der Niere durch den Harnleiter in die Blase und dann weiter durch die Harnröhre in die Kloschüssel. Viel Erfolg. Mein Vater pinkelte bei der Geburt seiner Steine immer durch ein Sieb zur Beweissicherung, damit die Experten später in mikroskopischer Ehrfurcht sagen konnten, ah, Oxalat. Aber zurück zur eigentlichen Entdeckung. Warum hätten wir Kinder uns so über die Therapie gefreut? Weil sie sich in Disney World abspielte. 2016. Ein Nierensteinpatient verkündet seinem Urologen David Wortinger eine Spontanheilung. Nicht durch dessen grandiose Therapie, sondern durch einen Besuch bei Disney World. Hier sei er dreimal Achterbahn gefahren und jedes Mal sei einer seiner drei schon länger bekannten Nierensteine hinterher in der Toilette von Disney World gelandet. Andere Ärzte hätten abgewinkt. Nett, aber Anekdote, ist keine Evidenz. Nicht so David Wortinger. Der schnappt sich einen Kollegen, Mark Mitchell, baut eine Silikonniere, füllt sie mit Urin- und Nierenstein-Dummies und schnallt sich das Ganze in einem Rucksack auf den Rücken. Dann geht es los. 20 Achterbahnfahrten später ist klar. Ja, es funktioniert. Zumindest wenn die Achterbahn richtig holprig ist, man hinten sitzt und die Steine nicht zu groß sind. Fahrgeschäfte wie der Tower of Terror, medizinisch leider enttäuschend. Aber der medizinische Erkenntnisgewinn ist groß genug, um Wortinger und Mitchell den Ig-Nobelpreis für Medizin einzubringen. Und mein Vater? Der hätte das sicher auch ausprobiert. Und wir Kinder wären dabei gewesen, kreischend und lachend in der Achterbahn. Alles für Papas Heilung. Er wurde jetzt schon mehrfach erwähnt, der Ig-Nobelpreis. Eigentlich weiß ich gar nicht, wie der sich ausspricht. Vielleicht auch Ig-Nobelpreis. Was ist das eigentlich? Der Ig-Nobelpreis ist die schräge kleine Schwester des Nobelpreises. Wissenschaftlich echt, akademisch anerkannt, aber glorreich daneben. Seit 1991 werden damit Studien ausgezeichnet, die einen zuerst zum Lachen, dann zum Nachdenken bringen. Der Name ist ein Wortspiel. Ig, also Ig, steht für das englische ignoble, also unwürdig oder albern. Und spielt natürlich auf den Nobelpreis an, dem er liebevoll parodistisch nachempfunden ist. Verliehen wird der Ig Nobel-Nobelpreis seit 1991 von der Zeitschrift Annals of Improbable Research, meist an der Harvard University, im Rahmen einer Gala, die irgendwo zwischen Operettenabend, Studentenscherz und echtem Forschungskongress changiert und bei der Papierflieger von echten Nobelpreisträgern zusammengefegt werden. Die Preisträger haben exakt eine Minute Zeit für ihre Dankesrede. Wer überzieht, wird von einem 8-jährigen Mädchen namens Miss Sweetie Pooh unterbrochen, das wiederholt ruft, bitte hör auf, ich langweile mich. Natürlich gibt es auch einen Preis für den stolzen Gewinner, meistens zumindest. Etwa eine gebastelte Mini-Toilettenschüssel aus Pappmaché oder eine Plastikpflanze mit quadratischen chemischen Elementen aus Papier, eine Friseurpuppe mit rotem Fragezeichen auf dem Kopf oder aber eine 10-Milliarden-Dollar-Note aus Simbabwe, Gegenwert etwa 2.500 Euro, immerhin. Man gewinnt also nicht Reichtum, sondern Ruhm und ein Stück Wissenschaftsgeschichte. Denn viele ausgezeichnete Studien wirken auf den ersten Blick absurd, wie die Analyse des Luftstroms beim Didgeridoo-Spielen oder die Vermessung von Entenquaken im Echo. Aber sie zeigen, Wissenschaft darf neugierig sein, schräg, verspielt, solange sie Fragen stellt, die sonst niemand zu stellen wagt. Oder, wie es ein Preisträger einmal formulierte, ich kam für den Unsinn und blieb für die Erkenntnis. Erkenntnisse lieferte auch eine Studie über den Placebo-Effekt aus Deutschland. Hier verschmolzen wissenschaftliche Brillanz und methodische Expertise zu einem Studienansatz, der tiefe Einsicht in die menschliche Erwartungshaltung bringen sollte. Eine Studie, die eine der brennenden Fragen der Neuzeit behandelt. Muss Heilung wehtun? Wenigstens ein bisschen? Diese Studie brannte im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Placebo, das nichts tut, kann vieles bewirken. Ein Placebo, das etwas tut, also brennt, sticht oder anderweitig Unbehagen erzeugt, wirkt besser. So die Hypothese. Eine Hypothese braucht man immer bei einer Studie. Und warum jetzt? Warum diese Hypothese? Weil der moderne Mensch misstrauisch ist. Weil er denkt, was nicht weh tut, kann nicht helfen. Und genau hier beginnt die Magie der Wissenschaft. Ein edel designtes Nasenspray. Zweifach blind. Zweifach wirkungslos. Mit einem kleinen Unterschied. Variante A ist neutral. Variante B enthält Capsaicin, das Alkaloid der Chili. Ein Molekül, das selbst gestandene Tex-Mex-Veteranen zum Weinen bringt. Was folgt, ist ein Moment von schlichter Eleganz. Ein künstlich applizierter Schmerzreiz. Am Bein natürlich, wie es sich für zivilisierte Experimente gehört. Dann das Spray. Und schließlich die Frage, wie stark schmerzt das Bein jetzt noch? Weniger, antworten näselnd die Probanden, deren Nasenscheidewand mit dem Chili-Placebo flambiert wurde, während die anderen Probanden noch beunruhigt auf ihr Bein starren. Ob die Schmerzlinderung auf einer unterschiedlichen Erwartungshaltung oder einer veränderten Schmerzverarbeitung durch den zusätzlichen Schmerzreiz beruht, diese Frage haben die Wissenschaftler nicht lösen können. Das schafft weiteren Forschungsbedarf und spült zusätzliche Fördermittel in die klammen Kassen der hiesigen Denkfabriken. Ihre Schlussfolgerung ist dennoch genauso wegweisend wie pragmatisch. Eine Nebenwirkung, und sei sie noch so irrelevant, verleiht der Behandlung Nachdruck. Sie suggeriert einen therapeutischen Wirkungsgrad, der sich nur mit einem Höchstmaß an medizinischer Kompetenz, biochemischer Raffinesse und pharmakologischem Know-how erzielen lässt. In der Sprache des akademischen Hochadels der UKE Hamburg: Unangenehme sensorische Begleiteffekte verstärken Erwartung und damit Wirksamkeit. Ach, wie schön, wenn Wissenschaft sich so elegant selbst zitiert. Für diesen Erkenntnisgewinn, diese kleine, brennende Wahrheit, gab's letztes Jahr natürlich auch die höchste Auszeichnung im Feld der absurden Relevanzforschung, den Ig-Nobelpreis für Medizin. Ob es als Preis eine aus Legosteinen montierte Plakette mit drehendem Gummihuhn oder eine vertrocknete Chilischote gab, ist nicht dokumentiert. Apropos Chilischote. Wo ist eigentlich der gefährlichste Ort für einen Penis? Das möchten wir uns in diesem Zusammenhang lieber nicht vorstellen. Oder doch? Greifen wir die Frage noch einmal auf. Wo ist der gefährlichste Ort für seinen kleinen Freund? Nicht etwa auf dem Schlachtfeld urologischer Extremfälle, nicht in der Nähe ätzender Chemikalien, nicht unter dem Skalpell des Anfängerchirurgen, sondern dort, wo er sich am sichersten wähnt, in der Hose, in unmittelbarer Nähe seines natürlichen Endgegners, dem Reißverschluss. Diese medizinische Einsicht verdanken wir einer der bedeutendsten kasuistischen Arbeiten des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Acute Management of the Zipper Entrapped Penis, veröffentlicht 1990 im Journal of Emergency Medicine, wurde von den US-amerikanischen Ärzten James F. Nolan, Thomas J. Stilwell und John P. Sands durchgeführt. Allesamt Fachleute, die sich mit der chirurgischen Eleganz des Alltäglichen und der rettenden Improvisation im Ausnahmezustand befassen. Im Mittelpunkt ihrer Untersuchung stand eine Verletzungsform, die zu häufig belächelt und zu selten behandelt wird. Die akute Reißverschlusseinklemmung des männlichen Genitals. Ein Phänomen, das sich in Notaufnahmen mit bedrückender Regelmäßigkeit präsentiert. Die Autoren analysierten eine Vielzahl klinischer Fälle, in denen Patienten, häufig präpubertär, gelegentlich alkoholisiert, nie jedoch gesellschaftlich vorbereitet, mit dem sensibelsten Teil ihres Körpers in der metallenen Falle eines Zippers eingeschlossen waren. Es ist eine Konstellation von beängstigender Klarheit. Empfindliches Weichteilgewebe, eingeklemmt zwischen den ineinandergreifenden Metallzähnen eines Alltagsgegenstands. Die Studie beschreibt detailliert die unterschiedlichen Methoden zur Entsperrung. Von der simplen Zangenlösung über das vorsichtige Rückwärtsrollen der Hose bis hin zur Anwendung steriler, mineralischer Schmierstoffe. In besonders dramatischen Fällen musste sogar der Reißverschluss mechanisch zerlegt werden. Eine Maßnahme, die chirurgisches Geschick ebenso wie psychologisches Feingefühl erfordert. Was diese Studie so außerordentlich macht, ist nicht allein ihre medizinische Relevanz, sondern ihr Mut, eine Realität zu adressieren, die es nicht in die Schlagzeilen der großen Nachrichtensender schafft und zu Unrecht ein Schattendasein auf den Untersuchungsliegen der Notfallstationen fristet. Sie legt den Finger in die Wunde, respektive an den Reißverschluss, und verdeutlicht, dieses Problem ist nicht alternativlos. Das große Schweigen muss ein Ende haben. Diese Studie gibt all jenen eine Stimme, die mit gesenktem Blick und den Händen vor dem Hosenstall durch nächtliche Klinikflure humpeln. Für ihre Leistungen erhielten die Autoren ebenfalls den Ig-Nobelpreis für Medizin. Nicht etwa als Spott, sondern als stille Anerkennung für eine oft verdrängte Wahrheit. Dass die größten Gefahren für den Körper nicht im Pathologischen lauern, sondern im Alltäglichen, gleich unterhalb der Gürtelschnalle. Es bleibt festzuhalten, diese Arbeit hat nicht nur maßgeblich zur Weiterentwicklung notfallmedizinischer Handlungsregime beigetragen, sondern auch das ethische Bewusstsein einer ganzen Berufsgruppe revolutioniert. Denn wer einmal einen Kerl, der sonst immer gerne die Hosen anhat, als jämmerliches, jammerndes Etwas gesehen hat. Der weiß, wahre medizinische Errungenschaften beginnen manchmal mit einer Knopfleiste. Und damit endet sie, unsere Reise durch die skurrilen Randzonen der Wissenschaft. Dorthin, wo Hypothesen wild, Methoden mutig und Ergebnisse, sagen wir, überraschend sind. Ein Hoch auf all jene Forscherinnen und Forscher, die sich nicht zu schade sind, Socken zu brüten, Kittel zu wiegen oder Gummipenisse zu vermessen. Im Dienst der Erkenntnis, des Fortschritts und manchmal auch einfach nur, weil es verdammt viel Spaß macht. Denn wie heißt es so schön? Wissenschaft beginnt mit einer Frage. Und manchmal endet sie mit einem vertrockneten Placebo-Chili. Bis zur nächsten Sonderfolge, wenn es wieder heißt, Forschung, die keiner braucht, aber alle lieben. Das war Geschichten der Medizin, wo Vergangenheit, Forschung und menschliche Schicksale aufeinandertreffen. Ob weltbewegend oder ganz persönlich. Die nächste Geschichte wartet schon. Bis dahin, bleibt gesund. Nein, noch besser. Sechs Forscher haben sich einer Mission verschrieben. Eine Art aromatische Käseplatte aus Eine Art aromatische Käseplatte aus Polyester und Schweiß. Riecht das nach Achse? Einmal gucken, ob er aufnimmt. Ja. Riecht das nach Achsel? Isovaleriansäure. Ein Molekül. Wer stinkt, weiß es halt auch. Wer stinkt, weiß es halt auch. Wer stinkt, weiß es halt auch. Zieht eure Schuhe aus. Mist. Alles nochmal. Das ist alles nicht richtig. Nee, weiter. Und vermutlich die überdimensionierte Last der Selbstdarstellung. Nur eines scheint wirklich erleichternd zu wirken. Denn was bleibt, ist ein Medizin. Weiter. Sondern auch den Hof von Versailles. Sondern auch den Hof von Versailles. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt zu unserer wegweisenden Fallstudie. Die haben zu dieser Zeit einen unterirdischen Hof. Der Operateur der Stunde ist Charles-François Félix, königlicher Chirurg Felix, teils noch im Bett. Der König wurde am Hintern operiert. IG, also IG, steht für das englische Ignoble. Ja, und das gucken wir jetzt mal nach. Ignoble. Meist an der Harvard University. Oder aber eine Zin. Erkenntnisse lieferte auch eine Studie über den Placebo. Hier verschmolzen wissenschaftliche Brillanz und methodische. Und genau hier beginnt. Moment. Die der Wissenschaft. Ein edel designtes Nasen. Variante B enthält Capsaicin, das Alkaloid der Chili oder Capsaicin.
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 Capsaicin. Mhm. Na gut. Mhm. Variante B enthält Capsaicin, das Alkaloid der Chili. Ob die Schmerzlinderung auf einer unterschiedlichen... Apropos Chilischote. Apropos Chilischote. Häufig präpubertär. Okay, Zipper. Das heißt tatsächlich Zipper. Die Studie beschreibt detailliert von der simplen Zangenlösung. Für ihre Leistung erhielten die Autorin den Ig Nobel. Und manchmal endet sie mit einem vertrockneten Placebo-Chili. Und manchmal endet sie mit einem vertrockneten Placebo-Chili. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass mir gern eine Bewertung. So hilfst du, dass mehr Menschen diese Geschichten entdecken. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass mir gern eine Bewertung. So hilfst du, dass mehr Menschen diese Geschichten entdecken.